Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Diesmal mit einem Schlussmarathon durch die letzten 4 Kapitel des Nehemia-Buches. Diese Kapitel enthalten nämlich einige längere Auflistungen und andere Einzelheiten, die keiner Auslegung bedürfen. Erinnern möchte ich an dieser Stelle noch einmal an die große Zusammenkunft der Israeliten in Jerusalem, kurz nachdem die Stadtmauer unter der Regie von Nehemia wieder aufgebaut worden war. Diese Zusammenkunft und was dabei geschah, ist im Grunde wichtiger gewesen als alles andere. Auch wichtiger als der anstehende Wiederaufbau der Häuser, die schon seit ihrer Zerstörung durch den babylonischen König Nebukadnezar in Trümmern liegen. Denn viele Jahrzehnte nach dem Ende der babylonischen Gefangenschaft sind zahlreiche Israeliten erstmals wieder mit dem Wort Gottes, dem alttestamentlichen Gesetz, konfrontiert worden. Eine öffentliche Lesung durch den Priester Esra zeigte überaus große Wirkung. Viele der heimgekehrten Juden fingen an zu weinen, weil ihnen bewusst wurde, wie groß der Abstand war zwischen ihrem eigenen Tun und den Geboten Gottes. In den Tagen darauf bekannten viele ihre Sünden und nahmen sich vor, mit Gottes Hilfe ihr Leben zu ändern. Im vor uns liegenden Kapitel 10 wird geschildert, wie dies in einer Art Selbstverpflichtung des Volkes mündet. Die öffentliche Verlesung des alttestamentlichen Gesetzes auf einem Platz in Jerusalem hatte bei den Zuhörern teils heftige Reaktionen hervorgerufen. Viele weinten, weil sie erkannten, dass der Wille Gottes in ihrem Leben keine große Rolle mehr gespielt hat. Hinzu kam die Tatsache, dass wohl viele Israeliten Gottes Wort noch nie im Original gehört hatten. Denn Bibelausgaben für den Hausgebrauch gab es in jener Zeit noch nicht. Und während der babylonischen Gefangenschaft hatte es vermutlich auch keine öffentliche Wortverkündigung gegeben. Doch nun soll alles anders werden. Die wieder aufgebaute Stadtmauer von Jerusalem gewährt den Bewohnern Schutz und Sicherheit, und der zerstörte Tempel Salomos war schon längst durch einen neuen Tempel ersetzt worden. Auch diese Äußerlichkeiten sorgen für neuen Mut. In Kapitel 10, Vers 1 wird berichtet, wie das Volk den folgenden Entschluss fasst. Und darum wollen wir eine feste Abmachung treffen, sie aufschreiben, und unsere Fürsten, Leviten und Priester sollen sie versiegeln und unterschreiben. Dieser Plan wird in die Tat umgesetzt, und die Verse 2 bis 28 bestehen aus einer langen Auflistung all derer, die ihre Unterschrift unter das Dokument setzen. Mit ihrem Namen stehen sie dafür gerade, dass Gottes Wort in ihrem eigenen Leben an erster Stelle stehen soll, aber auch im Leben all derer, für die sie verantwortlich sind. Insgeheim habe ich mir schon mal die Frage gestellt, ob ich in ihrer Situation eine solche Selbstverpflichtung tatsächlich unterzeichnet hätte. Mir geht es da so wie vielen anderen Leuten, die äußerst vorsichtig damit sind, etwas zu versprechen, was sie möglicherweise unter ganz gewissen, höchst unwahrscheinlichen Umständen nicht einhalten können. Sie merken es schon an meiner Formulierung. Im Grunde geht es nicht darum, dass man in einem Notfall sein Versprechen womöglich nicht einhalten kann, sondern innerlich sträubt sich etwas dagegen, überhaupt eine Verpflichtung einzugehen. Dieses Zögern, diese übergroße Vorsicht hat jedoch zum Beispiel Auswirkungen auf die Arbeit von christlichen Hilfswerken, klassischen Missionswerken und auch auf die Radiomission. Denn diese Werke leiden teilweise sehr darunter, dass Menschen heute anscheinend seltener dazu bereit sind, sie regelmäßig zu unterstützen, sprich eine Spendenzusage über einen festen monatlichen Betrag zu geben. Dabei ist es doch so, dass im allgemeinen Geschäftsleben nichts ohne die eigene Unterschrift läuft. Vom Mietvertrag für eine Wohnung bis hin zum Kaufvertrag über ein neues Auto, ich komme nicht umhin, mit meiner Unterschrift zu bestätigen, dass mir die Folgen meines Tuns bewusst sind und dass ich für die Erfüllung des Vertrages einstehen werde. Warum also mein Zögern, wenn ich mir überlege, ob ich eine Spendenzusage unterschreiben soll? Und wie steht's mit der Selbstverpflichtung der Israeliten? Hätte ich die in ihrer Situation unterzeichnet? Nehemia und 22 Priester tun es. Darauf folgen die Leviten, die für sich und ihre Familien unterschreiben, und schließlich die Oberen aus dem Volk. Abschließend heißt es in den Versen 29 und 30, und das übrige Volk, Priester, Leviten, Torhüter, Sänger, Tempelsklaven und alle, die sich von den Völkern der Länder abgesondert haben und sich zum Gesetz Gottes halten, samt ihren Frauen, Söhnen und Töchtern, alle, die es verstehen können, sie sollen sich ihren Brüdern, den Mächtigen unter ihnen, anschließen und den Abmachungen beitreten und sich mit einem Eid verpflichten, zu wandeln im Gesetz Gottes, das durch Mose, dem Knecht Gottes, gegeben ist, und alle Gebote, Rechte und Satzungen des Herrn, unseres Herrschers, zu halten und zu tun. In Vers 31 folgt ein Zusatz, der der besonderen Situation des Volkes Israel geschuldet ist. Und zwar geht es darum, dass der Glaube der Israeliten an den wahren Gott durch Kontakte mit heidnischen Nachbarvölkern ständig in Gefahr ist. In der Vergangenheit war es jedenfalls immer wieder dazu gekommen, dass sich gläubige Juden fremden Kulturen und Religionen zugewandt hatten. Nicht selten gab ein Liebesverhältnis zu einer Person aus einem Nachbarvolk dafür den Ausschlag. Denn zwei Personen, die Tisch und Bett miteinander teilen, werden häufig auch in Glaubensdingen einen gemeinsamen Weg beschreiten und manchmal faule Kompromisse eingehen. Um das zu verhindern, und nicht, weil die Menschen aus den anderen Völkern weniger wert wären, um das zu verhindern, versprechen die Israeliten im Rahmen ihrer Selbstverpflichtung, Vers 31, wir wollen unsere Töchter nicht den Völkern des Landes geben und ihre Töchter nicht für unsere Söhne nehmen. Auch in den weiteren Versen geht es darum, dass die Israeliten Gottes Geboten gehorsam sein wollen, auch wenn es schwer fällt, weil die Nachbarvölker weniger strenge Regeln haben. Da geht es zum Beispiel um die Einhaltung der Sabbatruhe, um das Sabbat- und das Erlassjahr oder auch um die Opfergaben und um die Erhebung einer Tempelsteuer. Hier einige Auszüge aus den Versen 32 bis 40. Die Israeliten versprechen, wir wollen nicht von den Völkern des Landes am Sabbat und an den heiligen Tagen Waren und allerlei Getreide nehmen, wenn sie diese am Sabbattag zum Verkauf bringen. Wir wollen auf die Abgaben in jedem siebenten Jahr und auf Schuldforderungen jeder Art verzichten. Wir wollen uns das Gebot auferlegen, jährlich den dritten Teil eines Silberstücks zum Dienst im Hause unseres Gottes zu geben. Wir wollen alljährlich die Erstlinge unseres Landes und die Erstlinge aller Früchte von allen Bäumen zum Hause des Herrn bringen. Wir wollen die Erstgeburt unserer Söhne und unseres Viehs, wie es im Gesetz geschrieben steht, und die Erstgeburt unserer Rinder und unserer Schafe zum Hause unseres Gottes zu den Priestern bringen, die im Hause unseres Gottes dienen. Wir wollen den Zehnten unseres Landes für die Leviten bringen. Sie sollen den Zehnten einnehmen aus allen unseren Orten mit Ackerland. Die Israeliten und die Leviten sollen die Abgaben von Getreide, Wein und Öl herauf in die Kammern des Tempels bringen. Dort sind die heiligen Geräte und die Priester, die da dienen, und die Torhüter und Sänger. So wollen wir es im Haus unseres Gottes an nichts fehlen lassen. Wir erreichen nun das 11. Kapitel des Nehemia-Buches und besuchen gewissermaßen das Einwohnermeldeamt der Stadt Jerusalem. Denn das ganze Kapitel 11 besteht aus einem Verzeichnis der Einwohner Jerusalems und der Landbewohner, gefolgt von einer Auflistung der Priester und Leviten in Kapitel 12. Am Anfang von Kapitel 11 wird berichtet, und die Oberen des Volkes wohnten in Jerusalem. Das übrige Volk aber warf das Los darum, wer von jeweils 10 nach Jerusalem in die heilige Stadt ziehen sollte, um dort zu wohnen, und die 9 in den anderen Städten. Ein wirklich interessanter Vers, der mich spontan an die Wohnungsnot und an die drangvolle Enge in vielen Metropolen dieser Welt erinnert. Doch zur Zeit Nehemias ist es in Jerusalem gerade umgekehrt. Der Tempel und die wiederhergestellte Stadtmauer lassen Jerusalem nach außen hin wenigstens einigermaßen attraktiv erscheinen. Aber zu viele Häuser in der Stadt liegen noch in Trümmern, so dass nur wenige Leute dort überhaupt wohnen wollen. Doch wenn die Zahl der Einwohner zu gering ist, kann ein Gemeinwesen nicht funktionieren. Deshalb wird das losgeworfen. Jeder zehnte Israelit soll sich in Jerusalem niederlassen. Begeistert sind viele davon nicht. Deshalb heißt es in Vers 2, und das Volk segnete alle die Männer, die freiwillig in Jerusalem wohnen wollten. Ab Vers 3 folgt dann zunächst eine Auflistung derjenigen, die in Jerusalem wohnen. Anschließend werden andere Orte in Juda genannt, in denen sich die Heimkehrer aus der babylonischen Gefangenschaft niederlassen bzw. niedergelassen haben. Auch die erste Hälfte von Kapitel 12 besteht aus Namenslisten. Zum Teil stammen sie wohl aus den offiziellen Unterlagen des Tempels, denn es werden nur Priester und Leviten aufgezählt. Außerdem reichen die Auflistungen weiter in die Vergangenheit zurück. In der zweiten Hälfte von Kapitel 12, nämlich ab Vers 27, folgt ein Bericht über die feierliche Einweihung der wiedererrichteten Stadtmauer von Jerusalem. Dort heißt es, und bei der Einweihung der Mauer Jerusalems holte man die Leviten aus allen ihren Orten nach Jerusalem, um Einweihung zu halten, mit Freuden, mit Danken und Singen, mit Zimbeln, Psaltern und Harfen. Und es versammelten sich die Sänger aus der Gegend um Jerusalem und von den Gehöften der Netophatiter und von Bet Gilgal und von den Fluren um Geba und Bet Asamavit, denn die Sänger hatten sich rings um Jerusalem her Gehöfte gebaut. Die Einweihungsfeier soll also etwas ganz Besonderes werden. Deshalb lässt Nehemia Sänger und Musiker nach Jerusalem kommen. Die Stadt soll wieder zum Zentrum des Judentums werden, denn schließlich steht dort auch der Tempel. Ab Vers 40 wird berichtet, so standen die beiden Dankchöre am Haus Gottes, und ich und die Hälfte der Ratsherren mit mir und die Priester. Und die Sänger sangen laut, und Jesrachja stand ihnen vor. Und es wurden an diesem Tage große Opfer dargebracht, und sie waren fröhlich, denn Gott hatte ihnen eine große Freude gemacht, so daß sich auch Frauen und Kinder freuten, und man hörte die Freude Jerusalems schon von ferne. Ich stelle mir vor, wie irgendwelche Reisenden oder Touristen in der Nähe von Jerusalem vorbeikamen oder auch direkt die Stadt besuchen wollten und schon aus der Ferne etwas von der Jubelstimmung mitbekamen. Was für ein Zeugnis war dieser Lobpreis Gottes inmitten einer heidnisch geprägten Welt. Vielleicht sind Sie schon mal an einem Fußballstadion vorbeigekommen, in dem gerade die Menschenmassen aufschreien und dann in unaussprechlichem Jubel ausbrechen. Da möchte man einfach dabei sein und mitfeiern. So ähnlich wird es auch gewesen sein bei der Einweihung der Stadtmauer von Jerusalem. Ein ganz klein bisschen von dieser Stimmung wünsche ich mir auch für unsere Gemeinden, damit die Leute draußen nicht meinen, die Christen drinnen seien alle eingeschlafen oder schon längst tot. Erinnern wir uns daran, was Nehemia in Kapitel 8 so wunderbar ausgedrückt hat. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Genau diese Freude habe ich bei einer Frau vermisst, die einmal von mir einen Rat haben wollte. Sie erzählte mir, dass ihr Ehemann absolut nichts vom Glauben wissen wolle, obwohl sie doch alles tun würde, um ihn davon zu überzeugen. Und dann schilderte sie mir, haarklein und sehr ausführlich, wie sie schon morgens beim Frühstück ihren Glauben bezeugt, indem sie ihrem Mann darüber berichtet, was sie während ihrer stillen Zeit in der Bibel gelesen hat. Wie oft habe ich schon mit Menschen- und Engelszungen auf ihn eingeredet, aber er scheint innerlich einfach abzuschalten, jammerte die Frau und wollte gerade damit anfangen, mir auch vom Mittag und vom Abendessen zu erzählen. Doch ich unterbrach sie und meinte zu ihr, wissen Sie was, Sie sollten mal eine andere Taktik ausprobieren. Seien Sie einfach nett zu Ihrem Mann, kochen Sie ihm ab und zu mal etwas Besonderes, und wenn er keine Lust zum Reden hat, dann beten Sie doch einfach still für ihn. Sie meinen, ich soll aufhören, von meinem Glauben Zeugnis zu geben? Fragte mich die Frau erstaunt. Nein, antwortete ich, aber Zeugnis geben kann man nicht nur mit dem Mund. Zurück zu unserem Bibeltext, und da mache ich jetzt einen Sprung zu Kapitel 13. Ab Vers 6 wird dort berichtet, dass Nehemia, nachdem er ungefähr schon 12 Jahre Statthalter gewesen ist, an den persischen Königshof in Susa zurückkehrt. Sie erinnern sich, eigentlich war er dort als Mundschenk von König Artasaster tätig und hatte die Erlaubnis bekommen, nur für einen bestimmten Zeitraum nach Juda bzw. Jerusalem zu reisen. Als sich Nehemia nach vielleicht ein, zwei Jahren erneut nach Jerusalem aufmacht, stößt er dort auf eine ganze Reihe von Missständen, die ein entschiedenes Durchgreifen nötig machen. Was ist passiert? Die Antwort darauf finden wir unter anderem in Kapitel 13 in den Versen 1 bis 5, also noch vor der Bibelstelle, die darüber berichtet, dass Nehemia für eine Zeit lang an den persischen Königshof zurückgekehrt und dann wieder nach Jerusalem gekommen ist. Einmal geht es darum, dass sich einige der Israeliten doch wieder auf Liebesbeziehungen mit Menschen aus den heidnischen Nachbarvölkern eingelassen hatten. Weil es inzwischen aber regelmäßige Lesungen aus den Mosebüchern gab, entdeckten sie selbst, dass ihre Bedenkenlosigkeit schlichtweg Sünde war. Vers 3. Als sie nun dies Gesetz hörten, schieden sie alles fremde Volk aus Israel aus. Außerdem führte eine solche Heirat, die allerdings schon lange zurücklag, während der Abwesenheit Nehemias zu einem recht skurrilen Vorfall. Der jüdische Priester Eliashib hatte nämlich einen angeheirateten Verwandten mit Namen Tobia. Der war ein Ammoniter und wir haben ihn weiter vorne im Nehemia-Buch eigentlich schon als Gegner der Juden kennengelernt. Doch aufgrund des Verwandtschaftsverhältnisses überließ der Priester dem Tobia eine Kammer, die zum Tempel gehörte, um dort etwas aufzubewahren. Obwohl dieser unzulässige Gebrauch durch einen Nichtjuden den Tempel im religiösen Sinne verunreinigte. Nehemia berichtet ab Vers 7, »Und als ich nach Jerusalem kam, merkte ich, dass es Unrecht war, was Eliashib für Tobia getan hatte, als er ihm eine Kammer im Vorhof des Hauses Gottes gab. Und es verdroß mich sehr, und ich warf allen Hausrat des Tobia hinaus vor die Kammer und befahl, dass sie die Kammer reinigten. Und ich brachte wieder hinein, was zum Hause Gottes gehörte, Speisopfer und Weihrauch.« Des Weiteren erfährt Nehemia, dass während seiner Abwesenheit die Versorgung der Leviten nicht richtig geklappt hat, weil die Abgaben aus dem Volk ausblieben. Daraufhin hatten Leviten und Sänger ihren Dienst quittiert. Auch darum muss sich Nehemia nun kümmern und sorgt für Abhilfe. Weiter ab Vers 15. Zur selben Zeit sah ich in Juda, dass man am Sabbat die Kelter trat und Getreide herbeibrachte und auf Esel lud und auch Wein, Trauben, Feigen und allerlei Last nach Jerusalem brachte am Sabbattag. Und ich verwarnte sie an dem Tage, als sie die Nahrung verkauften. Es wohnten auch Tyrer dort, also Leute aus der Stadt Tyrus, die brachten Fische und allerlei Ware und verkauften sie am Sabbat den Leuten in Juda und in Jerusalem. Da schalt ich die Vornehmen von Juda, die das erlaubt hatten, und sprach zu ihnen, »Was ist das für eine böse Sache, die ihr da tut, und entheiligt den Sabbattag? Taten das nicht auch eure Väter, und unser Gott brachte all das Unheil über uns und über diese Stadt? Und ihr bringt noch mehr Zorn über Israel dadurch, dass ihr den Sabbat entheiligt.« Und vor dem Anbruch des Sabbats, als es in den Toren Jerusalems dunkel wurde, ließ ich die Tore schließen und befahl, man sollte sie erst nach dem Sabbat auftun. Und ich stellte einige meiner Leute an die Tore, damit man keine Last hereinbringe am Sabbattag. Da blieben die Händler und Verkäufer von allerlei Ware über Nacht draußen vor Jerusalem, ein- oder zweimal. Da verwarnte ich sie und sprach zu ihnen, »Warum bleibt ihr über Nacht vor der Mauer? Werdet ihr das noch einmal tun, so werde ich Hand an euch legen.« Von der Zeit an kamen sie am Sabbat nicht mehr. Soweit die Verse 15 bis 21. Nehemia lässt es sich also nicht nehmen, höchstpersönlich hart durchzugreifen, sehr zum Leidwesen der geschäftstüchtigen Händler. Ab Vers 23 geht es noch einmal um die Ehe zwischen Juden und Nichtjuden, die wegen der drohenden Religionsvermischung als Gefahr gilt. Nehemia berichtet, »Zu dieser Zeit sah ich auch Juden, die sich Frauen genommen hatten aus Aschdod, Ammon und Moab. Und die Hälfte ihrer Kinder sprach Aschdodisch oder in der Sprache eines der anderen Völker, aber Jüdisch konnten sie nicht sprechen. Und ich schalt sie und fluchte ihnen und schlug einige Männer und packte sie bei den Haaren und beschwor sie bei Gott. Ihr sollt eure Töchter nicht ihren Söhnen geben, noch ihre Töchter für eure Söhne oder euch selbst nehmen.« Die heftige Reaktion Nehemias liegt einfach darin begründet, dass es in der Vergangenheit immer wieder solche Eheschließungen gegeben hat, die das Volk Israel letztlich von Gott weggeführt haben. Und dass sich so etwas aufs Neue wiederholt, will Nehemia mit allen Mitteln verhindern. Dass er den Männern fluchte, bedeutet allerdings nicht, dass er sie im wahrsten Sinne des Wortes verfluchte. Denn offensichtlich erwartet er von ihnen, dass sie ihr Verhalten noch einmal überdenken und dann im Sinne Gottes handeln. Mit den letzten drei Versen von Kapitel 13 möchte ich dieses Kapitel und zugleich auch das ganze Nehemia-Buch nun abschließen. Wieder einmal wendet sich Nehemia mit einem kurzen Gebet an Gott. Vers 29. Gedenke ihrer, mein Gott, dass sie das Priestertum befleckt und den Bund des Priestertums und der Leviten gebrochen haben. Und als wollte Nehemia zum Schluss noch einmal Rechenschaft über sein eigenes Tun ablegen, berichtet Nehemia: So reinigte ich sie von allem Ausländischen und ordnete die Ämter der Priester und Leviten für einen jeden nach seinem Dienst und die Lieferung von Brennholz zu bestimmten Zeiten und die Abgabe der Erstlinge. Gedenke mir's, mein Gott, zum Besten. Die in diesem Kapitel geschilderten Maßnahmen zeigen Nehemia als einen Mann, der aus einer geistlichen Motivation heraus umsichtig, aber auch energisch die anstehenden Probleme anpackt. Der Wille Gottes und das Wohl des Volkes liegen ihm am Herzen. Ich denke, die zuletzt formulierte Bitte Nehemias hat Gott in gewisser Weise bereits erhört. Diese Bitte lautete ja: Gedenke mir's, mein Gott, zum Besten. Allein die Tatsache, dass auch wir rund 2500 Jahre nach Nehemia noch an ihn denken und über ihn nachdenken, ist für mich ein Indiz dafür, dass auch Gott seiner in Liebe gedenkt. Das war die Abschlusssendung zum alttestamentlichen Buch Nehemia. Wieder einmal steht ein Wechsel ins Neue Testament an. In der nächsten Folge der Sendereihe Durch die Bibel starten wir mit dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Ich hoffe auch weiterhin auf Ihr Interesse und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.